Nachgefragt, Wissen, wie es läuft. Ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Heiße Sommertage in der Stadt, wer kennt das nicht? Der Asphalt glüht, die Luft flirrt und jeder Schattenplatz wird zur Oase. Aber während wir uns schwitzend einen kühlen Ort suchen, sieht die Umweltwissenschaftlerin Susanne Benz in dieser Hitze etwas ganz anderes. Ungenutztes Potenzial. Sie will die Wärme der Stadt im Sommer, die wie ein riesiger Backofen strahlt, tatsächlich ernten. Mit einem Freigeist-Fellowship im Rücken wird sie in den nächsten Jahren daran forschen, wie dieses Wärmerecycling uns dabei helfen kann, Energie zu sparen. Eine wirklich heiße Idee. Ich bin Gabi Zachmann, ihr hört Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, den Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Und bei mir zu Gast ist sie, Susanne Benz vom Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung am KIT. Susanne, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Susanne, was ist denn das für eine Wärme, die in der Stadt anfällt? Wo kommt die her? Von der Sonne natürlich. Gibt es da noch andere Quellen?
Ja, also die Sonne ist natürlich die Hauptquelle, das ist, wo unsere Wärme herkommt. Und in der Stadt ist eben das Besondere, dass sie zwar reinkommt, aber dann vor allem in Hochhäuserstädten, also jetzt weniger Karlsruhe, aber zum Beispiel Frankfurt Downtown, dass sie da nicht mehr rauskommt, weil sie wirklich zwischen den Häusern gefangen ist. Und was aber auch noch viel mehr das Problem ist, dass wir in den Städten natürlich weniger Vegetation haben. Weniger Bäume, weniger Gras, weniger Büsche, alles was grün ist. Wir haben halt stattdessen unsere Häuser, wo wir leben, und grün kühlt. Also Wasser verdunstet, und wie wir schwitzen und das Schwitzen kühlt uns ab, heißt auch eine Stadt, die schwitzt, oder ein Boden, der schwitzt, dass es kälter wird. Das ist einfach die latente Wärme, die da zu einem Kühleffekt führt. Und das haben wir auch weniger. Speziell jetzt bei unserer Forschung, wo wir darüber reden, hey, wir wollen denn eigentlich unsere Wärme recyceln, spielt noch ein anderer Wärmestrom eine ganz wichtige Rolle. Und das ist die Wärme, die wir als Menschen produzieren. Also wir sind ja zum einen heiß, also wir haben eine Körpertemperatur und wärmen Räume auf, wärmen Dinge auf, unsere Computer, die wir nutzen, unsere Elektrogeräte wärmen alles auf, unsere Autos wärmen alles auf. Und diese Wärme speichert sich auch weniger in der Stadt über der Erde, aber in der Stadt unter der Erde ab. Und all das, diese Hitze der Stadt, die Hitze der Sonne und die Restwärme von uns, die wollen wir eben recyceln in unserem Projekt.
Du sprichst davon, dass enorme Mengen an Wärme entstehen. Wie viel Wärme ist das tatsächlich? Kann man das messen?
Ja, wir können die Wärme der Stadt messen, indem wir uns einfach die Grad Celsius angucken. Also wie viel Wärme ist es denn wirklich in der Stadt im Vergleich zu außerhalb der Stadt? Das ist dieser urbane Wärmeinsel-Effekt, diese Stadtüberhitzung. Die gibt es vor allem in der Nacht, weil eben die Stadt die Hitze länger speichert. Wir können auf unser Thema bezogen, also die Frage, hey, kriegen wir es wieder weg, auch die Wärme messen, die sich über länger, also über die Monate hinweg speichert. Und das ist wirklich die Energie, die unter der Erde steckt. Auch das ist in Grad Celsius. Während die urbane Wärmeinsel vielleicht so 3 Grad Celsius, an einem heißen Tag 6 Grad Celsius und vielleicht auch mal in einer richtig großen Stadt zu 10 Grad Celsius gehen, aber das ist dann schon die Extreme und nur lokale Orte, dass es dort wirklich deutlich, deutlich, deutlich wärmer wird als woanders. 3 Grad ist realistischer. Ist unter der Erde wirklich sehr lokal, teilweise wirklich 20, 30 Grad warm. Nicht wärmer als draußen, aber einfach warm, weil sich dort eine Tiefgarage befindet, weil da ein Swimmingpool leckt, weil da irgendwo heißes Wasser ausfließt oder irgendjemand ein wunderschönes Sauna im Keller hat, die er nicht isoliert hat und eben das drumherum aufheizt. Straßenbahntunnel, auch sowas. Insofern können wir die Energie quantifizieren. Die reinen Zahlen interessieren uns da so gar nicht, weil was bringt es mir, wenn ich weiß, da ist so und so viel Gigajoule an Energie drin. Was wir immer machen, vergleichen zu, wie viel Wärme braucht denn eigentlich der Mensch? Also wie viel Wärme steckt da im Boden und wie viel Wärme braucht der Mensch? Und da kommen wir oft so, dass pro Jahr etwa 30% der Wärme, die der Mensch braucht, wir als Abwärme verlieren im Boden der Stadt. Und das ist genau die Wärme, die wir recyceln wollen.
Also bevor wir jetzt genauer uns den Boden anschauen, da werde ich dir noch viele Fragen dazu stellen, möchte ich einmal noch wissen, du hast gesprochen von dem Unterschied zwischen Umland und Stadt. Welche Datenquellen und Methoden verwendest du denn, um die Verteilung der Hitzebelastung in den städtischen Gebieten zu kartieren? Gibt es Kartierungsmöglichkeiten?
Also das Problem ist, dass Temperatur nicht gleich Temperatur ist. Man denkt immer, ja, es ist warm draußen oder es ist kalt draußen, aber es ist ein komplexes System und es gibt verschiedene Arten, wie man Temperatur messen kann. In der Lufttemperatur spielt sogar eine Rolle, auf welcher Höhe ich bin. Also ob ich auf 2 Meter Höhe bin, wo es für den Menschen relevant ist, beziehungsweise für die großen Menschen relevant ist. Für mich bräuchte man schon nur noch so 1,60 Meter Höhe, um für mich eine Temperatur zu finden. Oder eben, ob man dann sagt, hey, ich will auf der Dachebene oder der Ebene der Bäume oder, keine Ahnung, 28 Meter Höhe ist so eine Höhe, die man auch gerne nimmt, will wissen, wie die Temperaturen dort sind. Und die verändert sich schon wieder ganz stark. Das heißt, die Temperatur messen müssen wir immer wissen. Ich will nicht nur wissen, wo, an welchem Ort es wie warm ist, sondern auch in welcher Höhe es wie warm ist und zu welcher Uhrzeit und ob da gerade ein Lüftchen weht oder nicht. Das heißt, die eigentliche Lufttemperatur kennen wir gar nicht so genau.
Ey, das ist ja spannend. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Wetter-App lese, morgen gibt es 16 Grad, wo sind die denn? Auf 2 Meter, auf 10 Meter oder auf 80 Meter?
Die sind möglicherweise auf 2 Meter. Also typisch,
okay.
Also,
das ist eine Definition.
Ich kenne deine Wetter-App nicht, aber genau. In den meisten Fällen ist die Temperatur, die standardmäßig vom Deutschen Wetterdienst gemessen wird, auf 2 Meter über dem Boden und die Lufttemperatur im Schatten. Also das ist die Temperatur, die man am meisten erzählt bekommt. In der prallen Sonne fühlt man sich viel heißer an. Das ist nämlich auch schon der Unterschied. Es gibt nicht nur Lufttemperatur, die relevant ist. Es gibt für uns Menschen sogenannte Wärmeindexe auch. Das ist PET, ist da eine von uns. Das ist die physiologisch äquivalente Temperatur. Diese gefühlten Temperaturen oder dieser Wärmestress, die sind physikalisch gesehen eigentlich gar keine Temperatur, sondern da werden verschiedene Parameter, die für uns fürs Schwitzen relevant sind, zusammengemauschelt.
So ein Windchen.
Genau,
zum
genau.
Beispiel.
So ein Windchen. Wie schwül ist es? Aber auch, was habe ich gerade an? Also, weiche jetzt leicht vom Thema ab, aber ich war im Frühjahr auf einer Konferenz, wo eben ein neues Modell vorgestellt wurde, um diese gefühlte Temperatur für Menschen zu berechnen, die einen Kimono tragen. Und das fand ich sehr nett, dass man jetzt auch, wenn man einen Kimono trägt, wissen kann, wie viel Hitze man Stress man hat. Generell, diese Modelle sind wirklich von Mensch zu Mensch letzten Endes spezifisch, dass sich Wärme für dich vielleicht anders anfühlt als Wärme für mich, je nachdem, wie gut mein Metabolismus funktioniert, wie gut ich schwitzen kann. Also Luftfeuchte spielt da natürlich auch eine große Rolle, wo wir wieder, und ich wechsle schon wieder das Thema, zu den Pflanzen zurückkommen. Die Pflanzen schwitzen. Wenn ich jetzt irgendwo in Miami stehe oder in Singapur, habe ich das Problem, dass die Pflanzen das schwitzen und die Lufttemperatur kühlen. Aber mein Wärmestress geht hoch, weil es einfach so schwül ist, dass es zwar kälter, aber sich für mich unangenehmer anfühlt. Du hattest ursprünglich nach der Kartierung gefragt, bevor ich hier auf Abwägen geschweift bin. Da nehmen wir ganz oft Satellitendaten, einfach weil wir die zur Verfügung haben. Das kennt man vielleicht vor allem aus irgendwelchen Krimifilmen, wenn Leute mit so Infrarotkameras schauen, hey, ich will Tiere, Menschen, sonst irgendwas suchen, was leuchtet denn heiß? Also das wären Infrarotkameras, die einfach schauen, wie heiß sind die Dinge, die es gibt. Satelliten nehmen letzten Endes ein ähnliches System, um die Erde anzuschauen. Nicht ganz so einfach, ist letzten Endes nur ein Modell, das uns am Schluss zu sogenannten Landoberflächentemperaturen rausgeht. Die haben wir wirklich global zur Verfügung und die nehmen wir ganz oft, um so großskalige Analysen zu machen. Müssen uns aber im Klaren sein, dass vor allem am Tag sie jetzt mit einer Lufttemperatur sehr wenig gemeinsam haben, weil es eben wirklich misst, wie heiß ist denn der Boden. Und ein gutes Beispiel ist hier, wenn man nebeneinander eine Wiese hat und eine Straße. Also ganz oft ist ja einmal asphaltiert und eben dran eine Wiese und man läuft da barfuß drüber. Der Asphalt ist sehr heiß und man verbrennt sich die Pfoten. Die Wiese fast schon ein bisschen kalt, man hat kalte Füße, wenn man da barfuß durchläuft, vor allem wenn sie noch ein bisschen nass ist. Die Lufttemperatur über beiden ist genau dieselbe. Also wenn man weiter weggeht, ändert sich irgendwann, aber genau an dieser Grenze ist sie dieselbe. Die LST hat da wirklich eine sehr, sehr scharfe Kante. Also LST ist diese Landoberflächentemperatur, für Land Surface Temperature auf Englisch dann. Die ist auf beiden Seiten stark unterschiedlich, weil die eben ganz lokal merkt, da ist kalt, da ist heiß. Das heißt, für uns als Mensch ist sie gar nicht so mega relevant, aber wir haben sie halt überall. Drum nehmen wir trotzdem gerne und vor allem bei Nacht sind sie relativ gut vergleichbar, wenn keine Sonne drauf scheint. Das heißt, die nehmen wir gerne für viele Analysen, die großskaliger sich was anschauen und sonst müssen wir einfach messen oder modellieren.
Und wenn wir unsere Füße verlassen und wieder nach oben gehen und etwas großskaliger werden, wie sieht denn die Verteilung der Hitzebelastung auf Landesebene aus? Gibt es Regionen oder Städte, die deutlich stärker betroffen sind als andere?
Das spielt sich jetzt nicht direkt mit meiner Forschung ab, also da spreche ich jetzt auch eher aus den Nachrichten, aber natürlich sind wir in Karlsruhe einer der wärmsten Städte hier. Wir kriegen noch das schöne Rheinklima ab, also wir kriegen mehr Hitze ab im Jahr als Berlin zum Beispiel oder Hamburg.
Und wenn wir jetzt in der Stadt bleiben, in Karlsruhe, welche spezifischen Auswirkungen haben denn Hitzewellen und Hitze-Hotspots? speziell auf den urbanen Raum und welche Gruppen von Menschen sind denn besonders betroffen?
Hitze beeinträchtigt natürlich unsere Gesundheit und unsere Produktivität. Das sind diese Dinge jetzt. In Karlsruhe speziell ist euch vielleicht im Sommer auch mal aufgefallen, dass die Tigermückenplakate überall rumhängen. Auch das hat ein bisschen mit der Hitze zu tun, weil es jetzt natürlich warm genug ist für die Tigermücken und die warme Pfade zu uns finden. Für die meisten Menschen ist die Hitze hauptsächlich ein Produktivitätsproblem. Also für einen gesunden Menschen, wenn es heiß ist, schafft man nicht so gut. Wenn es heiß ist, kann der Kopf nicht so ganz. Es gibt auch Studien, die einfach zeigen, dass sogar bei Klausuren in der Schule die Note runtergeht, wenn es zu heiß ist. Wenn ich jetzt aber eine Vorerkrankung habe oder einfach älter bin, dann kann die Hitze richtig gefährlich werden. Vor allem, wenn ich nicht genug trinke und alles, ist das natürlich eine Gefahr für meine Gesundheit. Oder wenn ich einen Job habe, wo ich nicht in einem Raum sitze, sondern es wirklich schwerste Arbeit irgendwo
auf dem Dach oder auf der Straße.
Genau, das ist natürlich dann ein ganz großes Problem, weil unser Körper kann sich abkühlen bis zu einem gewissen Grad, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, da muss man dann wirklich vorsichtig sein und die Menschen schützen, die entweder Berufe haben oder sonstige Aufgaben, die sich viel in die Hitze bringen oder einfach körperlich nicht mehr in der Lage sind, sich wirklich selbstständig abzukühlen.
Welche Stadtteile sind besonders betroffen von der Hitze?
Allgemein sind oft die Stadtteile betroffen, wo eben besonders dichte Gebäude aneinander sind, wenig Vegetation ist. Wir haben eine Doktorandin, die sich speziell mit der Frage beschäftigt, wer in diesen Stadtteilen lebt. Das ist die sogenannte Umweltgerechtigkeit, die eben jetzt im Rahmen von der urbanen Wärme schaut, ob die denn für alle Menschen gleich ist. Alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen von dieser Hitzebelastung betroffen sind und das ist nicht der Fall. Also das haben wir ursprünglich in den USA analysiert, jetzt auch in Deutschland gerade. Und da muss man doch sagen, in Deutschland haben wir keine wirklichen Daten zu Einkommen. Typischerweise sind es ärmere Menschen, die in heißeren Gebieten leben, weil dort eben mehr Menschen aufeinander leben. Letzten Endes wird mehr Wärme produziert, weniger Vegetation, höhere Häuser, mehr Häuser, engere Häuser beieinander. Das heißt, es ist ganz oft der Fall, dass es ein Privileg ist, wohin ziehen zu dürfen, wo es kühler ist. Und das wird auch in vielen Orten genutzt. Menschen mit höheren Einkommen leben in kälteren Gebieten, was letztlich, wenn man nochmal an die Produktivität denkt, dass Menschen mit weniger Einkommen da schon mal einen Nachteil haben in ihrer Produktivität, weil es einfach heiß in deiner Wohnung ist oder in meiner Wohnung ist. Was auch absolut der Fall ist, sowohl in Deutschland nach unseren Zahlen als auch in den USA, dass Menschen ausländischer Herkunft oft in Gebieten leben, die besonders heiß ist. Woher das genau kommt, ist noch nicht ganz klar. Also in der USA gibt es da schon mehr Studien als in Deutschland. In Deutschland fangen wir wirklich gerade erst an, dass eben alle Minderheiten letzten Endes dahin sich siedeln und beziehungsweise hingesiedelt werden, wo es
oder siedeln müssen.
Siedeln müssen, genau, wo es besonders heiß ist, wo wir einfach Ungerechtigkeiten sehen oder Ungleichheiten, würde ich es mal nennen, sehen, zwischen wer wie viel, nicht nur Hitze, sondern in diesem Fall geht es auch um Luftverschmutzung, Lärmbelastung, all dieses Ausgesetztes. Also insofern, nicht jeder ist der urbanen Wärmeinsel ausgesetzt. Es sind oft gerade unsere Minderheiten oder unsere ärmeren Menschen, die dem ausgesetzt sind. Und warum genau, das ist zumindest für Europa noch sehr unklar. In den USA ist das durchaus politisch gewollt. Da gibt es Politik aus den 60er Jahren, die sich bis jetzt noch durchpaust und weshalb vor allem schwarze Menschen in heißen Gebieten leben.
Ja, und auch bei uns ist es so, das hast du uns ja erklärt, sozioökonomisch benachteiligte Viertel decken sich mit Hitze-Hotspots. Mhm.
Genau, so kann man es
auch sagen. Haben wir auf jeden Fall jetzt auch gelernt und auch da muss man ansetzen. Und dass man ansetzen muss und dass etwas getan werden muss, dafür gibt es eben Menschen auch wie dich und taffe Frauen auch wie dich, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Du hast jetzt das Grundwasser schon angesprochen. Wie warm ist denn das Grundwasser unter der Stadt genau? Und gibt es da besonders warme Stellen?
Ja, also das Grundwasser unter der Stadt sollte eigentlich etwa so warm sein, wie es oben ist. Also eben, man sagt immer, das Grundwasser, vereinfacht gesagt, ab einer gewissen Tiefe hat nicht mehr wirklich irgendein Sommer-Winter-Signal. Es ist das ganze Jahr über die gleiche Temperatur.
Wie in der Höhle. In der Höhle sind immer 8 Grad, oder?
Genau, und genauso ist es auch im Grundwasser. Das hat letztlich die gleiche Temperatur wie die Höhle. In Karlsruhe sind es mehr so 11 Grad etwa, weil hier eben die Jahresdurchschnittstemperatur etwa 11 Grad ist. Und das würden wir im Grundwasser erwarten. Angenommen, das Grundwasser ist tief genug, als dass das saisonale System nicht durchdringt. letzten Endes kann man sich die Erde wie so einen Braten vorstellen, der in den Ofen gesteckt wird. Der Ofen wird angeschaltet und dann dringt die Temperatur von außen nach innen durch. Und wenn ich den Braten jetzt wirklich nur, keine Ahnung, 5 Minuten in meinen 300 Grad heißen Ofen stecke und raushol, ist er außen ganz schön heiß, aber innen noch komplett roh. Und das ist einfach die Zeit, die die Temperatur braucht, um von außen nach innen zu wandern. Und genau dasselbe haben wir auch in der Erde. Das heißt, unsere Sommertemperatur, wo der Ofen jetzt gerade nicht auf 300 Grad ist, aber zumindest mal auf 30, inzwischen auch mal 40 Grad heiß ist, das braucht einen Moment, um nach unten zu wandern und kühlt derweil auch ab. Also es ist dann eine Abschwächung dieses saisonalen Signals als auch eine Phasenverschiebung. Das heißt, wenn ich so in 5 Meter Tiefe bin, ist so mein heißer Sommer nicht im Sommer, sondern dann die heißen Sommertemperaturen kommen da erst im Herbst dann. Und so kann ich es, wenn ich richtig pausiere, um so ein bisschen Sneak Peek für später, eben genau die richtige abgreifen, unsere heißen Sommertemperaturen im Winter ankommen.
Im Winter ist das Grundwasser noch warm vom Sommer?
Genau, also je nach Tiefe abhängig, aber an einer gewissen Tiefe und wie tief hängt davon ab, wie der Boden beschaffen ist. Ob ich auf Lehm, auf Sand, auf Fels, sonst wo gebaut habe. Es gibt Orte unter der Erde, die sozusagen im Winter am heißesten sind. Es ist dann nicht ganz so heiß wie über der Erde, weil die Schwankungen, die Unterschiede zwischen Sommer und Winter werden geringer. Aber in einer gewissen Tiefe ist es im Winter am heißesten und genau in die Tiefe will ich nämlich, um die Sommertemperatur wieder rauszuholen.
Ja, aber sag mir mal, wenn das Grundwasser wärmer wird, das muss doch auch Schaden anrichten.
Ja, macht es. Das ist noch gar nicht so genau erforscht, weil das Grundwasser, niemand sieht das Grundwasser, niemand denkt so richtig oft über das Grundwasser nach und es ist auch ein bisschen schwierig zu erforschen. Aber es gibt einige Studien, die belegen, dass sich die Qualität des Grundwassers ändert, wenn sich die Temperatur ändert. Es leben Tiere im Grundwasser. Das vergisst man immer, aber auch das Grundwasser selber ist ein Habitat. Und weil das Grundwasser ab einer gewissen Tiefe eigentlich keinen Sommer-Winter mehr hat, ist da natürlich auch schon geringere Temperaturänderungen ein riesiger Schock für dieses Habitat, weil da war es noch nie 0,3 Grad wärmer, als es eigentlich ist. Das heißt, da ist der Verdacht, dass es diesen Tieren definitiv nicht gut geht, wenn es so heiß wird. Die genauen Studien sind noch in der Arbeit. Also da arbeiten auch Kollegen am KIT von der angewandten Geowissenschaft, um wirklich zu schauen, wie es dem Tierchen im Grundwasser geht. Was wir eher gemacht haben, waren die Grundwasserqualität, also wirklich, wie setzt sich das Grundwasser chemisch zusammen? Das Änderung der Sauerstoffsättigung im Grundwasser ändert sich mit der Temperatur auch, weil eben sich die Tierchen ändern. Wenn es heißer wird, sinkt meist die Sauerstoffkonzentration, der pH-Wert ändert sich. Das sind Effekte, die wissen wir noch nicht genau, was sie im Großen und Ganzen am Schluss mit all uns machen.
Also im Baggersee wachsen dann die Algen.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das Grundwasser bleibt ja nicht im Grundwasser. Also das ist ja kein endloser Eimer, wo Wasser reinfließt und das bleibt davor immer. Das bewegt sich weiter, fließt auch unsere Flüsse. Und in Kanada hat zum Beispiel ein großes Problem, dass Lachse, also diese netten Fische, die wir gerne auf unseren Frühstücksbrötchen haben, die laichen am liebsten in kalten Stellen im Fluss. Und diese kalten Stellen sind genau die, wo das Grundwasser reinfließt. Also die sind auch nicht so begeistert davon, dass das Grundwasser wärmer wird, weil nun die Laichplätze der Lachse heißer werden und sie dort nicht mehr laichen wollen.
Wir haben über die Gefahren gesprochen von heißem Grundwasser. Heißes Wasser ist ja aber eigentlich eine Ressource und eigentlich ein Rohstoff.
Ja, heißes Grundwasser oder Hitze an sich ist eine Ressource. In der Europäischen Union ist wirklich Heizen der Energieverbraucher Nummer eins. Also wir als Menschen, die versuchen, unsere Büroräume, unsere Shoppingcenter, aber auch unsere Wohnungen warm zu halten, verbrauchen Unmengen Energie. Und dieses warme Grundwasser beziehungsweise dieser warme Boden ist eigentlich ein idealer Ort, um diesen Wertstoff zu recyceln. Wir recyceln jedes kleine Stückchen Plastik, das wir irgendwo haben, schmeißen wir schön brav in unsere Wertstofftonne oder gelben Sack. Mit Wärme machen wir das nicht. Also die Wärme schmeißen wir regelrecht aus dem Fenster, es ist zu viel davon da und gleichzeitig verbrennen wir fossile Brennstoffe im Winter, um Wärme zu erzeugen. Ich argumentiere in diesem Freigeistprojekt und meine Doktorandinnen forschen daran, ob wir nicht einfach die Wärme der Stadt recyceln können, damit wir wenigstens ein bisschen diesen, hey, vielleicht sollten wir das, was wir hier als Abfall produzieren, auch wiederverwenden, nutzen können. Also den gleichen Gedanken wie bei unserem Plastik, nur auch auf der Wärme. Das funktioniert mit oberflächennaher Geothermie. Das heißt also letztlich, ich muss Energiesysteme installieren. Die kann ich entweder eigenständig installieren oder wenn ich sowieso irgendwo einen Tunnel baue, da wirklich drumherum installieren, um die Wärme direkt abzugreifen und dann eben nicht nur in mein Umland zu entlassen und alles aufzuheizen, sondern es wirklich ja im Winter zu nutzen und meine Stromrechnung runterzutun und gleichzeitig die Stadt ein bisschen abzukühlen.
Du hast eine konkrete Idee, wie wir warmes Grundwasser nutzen können. Naheliegend ist es, so wie du es erzählt hast. Kann ich denn irgendwann mal diese Wärme direkt von meinem Haus aus abzapfen?
Die Idee gibt es schon sehr lange und also oberflächennahe Geothermie, da arbeiten Geowissenschaftler schon sehr lange dran. Was wir jetzt konkret Neues machen, ist wirklich die Frage, was verändert sich denn oben in der Atmosphäre, wenn ich das rausschöpfe und dann eben auch zusätzlich ein bisschen nicht nur, ich gucke ein Haus an und schaue, wie ich dieses eine Haus damit aufwärme, sondern ist das großflächig, die ganze Stadt, ganz Deutschland, wie könnten wir unsere Wärme verteilen? Aber theoretisch ja, und das gibt es auch schon, wenn ich die entsprechenden Rechte habe und in einem Gebiet lebe, wo es rechtlich mir erlaubt ist, eine Geothermieanlage zu installieren, kann ich dadurch absolut heizen. Also das machen auch schon viele Menschen in Deutschland.
Erklär's uns doch ein ganz kleines bisschen, wie funktioniert eine solche oberflächennahe Geothermieanlage? Ist es nicht gefährlich bei Geothermie? Da rufen immer alle gleich, oh mein Gott.
Für mich in meiner Arbeitsgruppe ist oberflächennah meistens so bis zu 15 Meter Tiefe. In unseren Stadtklimamodellen, die dann den Effekt nach oben machen, ist sogar nur 2 Meter Tiefe, weil viel tiefer reichen die nicht. Für andere ist 1 Kilometer Tiefe immer noch sehr, sehr oberflächennah. Das System ist eigentlich ganz einfach. Wer den Luxus hatte, in einem Haus mit Garten aufzuwachsen, kennt es vielleicht, dass wenn man einen Gartenschlauch mit Wasser gefüllt in der Sonne liegen lässt, dann wird der richtig heiß. Und wenn man dann auftritt, dann kommt erstmal richtig viel heißes Wasser raus, bevor das Kalte nachkommt.
Oder die Solardusche beim Camping.
Oh ja, stimmt, die gibt's auch. Genau, also das Wasser liegt da und wird aufgeheizt. In den Geothermieanlagen, in dem geschlossenen System, also es gibt dann ein offenes und geschlossenes System, ich rede jetzt mal vom geschlossenen, weil das einfacher zu erklären ist, verbuddel ich letzten Endes einen Schlauch. Es ist ein U-Rohr, das ich in den Untergrund stecke und in dem ich eine Flüssigkeit zirkuliere. Die Flüssigkeit kommt kalt unter die Erde. Unter der Erde ist es schön warm und cozy. Da wird dann die ganze Wärme aufgenommen. Die Flüssigkeit wärmt sich auf, kommt dann wieder nach oben und wird dann über eine Wärmepumpe in warm genuges Wasser transformiert, dass es für unsere Fußbodenheizungen oder auch andere Heizungen genügt.
Du hast von oberflächennaher Geothermie erzählt. Sag mir mal, Susanne, hast du denn da auch Kooperationen innerhalb des KIT? Gibt es da noch andere Forscherinnen und Forscher, mit denen du zusammenarbeitest?
Absolut. Also ich möchte hier vor allem in den angewandten Geowissenschaften die Ingenieurgeologie erwähnen. Dr. Katrin Mehnberg, Professor Philipp Blum. Ich komme aus der Ecke, also ich habe ursprünglich mal am KIT promoviert, genau in dieser Ecke. Dort wurde die Wärmerecycling-Energie mitentwickelt. Und was wirklich jetzt oder warum ich jetzt am Institut für Fotogrammetrie und Fernerkundung ist wirklich die Frage des Großflächigen und der Verbindung zur Atmosphäre, zur oberen. Das heißt, ohne angewandte Geowissenschaften würde diese Wärmerecycling-Idee nicht existieren. Ohne das IPF, ohne das Institut für Fotogrammetrie und Fernerkundung würden wir es nicht großskalig analysieren und würden auch jetzt nicht wirklich wissen, was es denn für die Stadtwärme bedeutet.
Kleine Werbung in eigener Sache. Wer mehr wissen möchte über Geothermie, der hört doch rein in unsere Folge zur Geothermie mit Valentin Goldberg. Nachgefragt, wissen, wie es läuft. Er erklärt uns alles über Geothermie. Wie groß ist denn das Potenzial dieser städtischen Hitze als Energiequelle? Könnte die tatsächlich einen spürbaren Beitrag zur Heizenergie im Winter leisten?
Ja, könnte sie absolut. Also es gibt zwei Zahlen, die wir uns dort anschauen. Zum einen gucken wir, wie viel Wärme denn jetzt gerade im Moment im Untergrund gespeichert ist. Also unsere Stadt ist ja nicht gestern gebaut. Karlsruhe ist jetzt 300 und ein paar zerquetschte Jahre alt. Und in diesen ganzen 300 Jahren hat sich ja diese Wärme angesammelt und es wurde immer wärmer. Das ist wirklich nicht nur der Klimawandel hier und auch nicht nur die urbane Wärme, sondern auch ja, die Tiefgaragen, die wir haben. Jedes Shopping Mall hat einen wunderschönen Kellergeschoss und meistens sind Keller nicht ganz so gut isoliert. Das heißt, diese Wärme geht raus und ins Grundwasser rein. Und da sammelt sie sich auf und reicht auch wirklich tiefer. Also wenn es Städte schon lange gibt, dann ist es wieder wie dieser Ofen auf meiner Stadt, der dann je länger sie da ist, desto tiefer reicht die Wärme. Das heißt, wir quantifizieren einmal, wie viel Wärme hat sich denn jetzt schon angesammelt. Also jetzt, beziehungsweise im Jahre 2020 haben wir das öfters gemacht, weil runde Zahlen so schön sind. Wie viel Energie steckt denn wirklich in unter meiner Erde? Und es reicht eigentlich in vielen Städten, wenn ich sage, ich hole jetzt alles raus, was drin ist, bis es wieder die Temperatur hat, bevor die Stadt da war. Beziehungsweise bis es die gleiche Temperatur hat, wie zum Beispiel im Hartwald oder in irgendwelchen Gebieten, wo keine Stadt ist. Und das würde oft sogar mehrere Jahre reichen. Das hängt dann von der Stadt zu Stadt ab. Bei manchen ist dann nur ein halbes Jahr, bei anderen dann wirklich 10 Jahre, wo ich sagen kann, ich kann den gesamten Wärmebedarf der Menschen in der Stadt nutzen. Da ist bis jetzt noch nicht der gewerbliche Wärmebedarf drin, weil der ist ist größtenteils unbekannt, aber der Wärmebedarf von den Haushalten kann ich mehrere Jahre decken mit einfach der Energie, die jetzt schon drin ist.
Und warum tun wir es denn jetzt noch nicht? Gibt es denn da bekannte Hindernisse oder Herausforderungen?
Also zum einen ist es natürlich eine unglaubliche Investition in eine Infrastruktur. Und die muss sich erstmal lohnen und das ist auch ein Thema, das eine meiner Doktorantinnen, Verena Domwirt, gerade behandelt. Derzeit lohnt sich das finanziell einfach noch kaum. Mit einer gerechten CO2-Besteuerung wäre das was anderes. Also eine gerechte heißt jetzt nicht das, was die Regierung unbedingt macht, sondern das, was Wissenschaftler berechnen, wären die wirklichen Kosten, wäre das was anderes. Aber derzeit in Deutschland ist es finanziell gerade so Nullgeschäft. Also dass man am Schluss schon rauskommt, man macht keine Verluste damit. Wenn es 25 Jahre laufen lässt, hat man Gewinn.
Monetär wäre es vielleicht ein Nullgeschäft, aber für die Natur auf keinen Fall.
Genau, für die Natur auf keinen Fall. Und das versuchen wir auch ein bisschen zu argumentieren, dass vielleicht mal nicht immer nur das Geld vorne stehen sollte, sondern auch mal die Natur. Wir versuchen so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also zum einen die nachhaltige Energie aus den Geothermieanlagen oder aus dem Wärmerecycling, wo man auch technisch noch einiges klären müsste, wie man denn die Wärme am besten wirklich großflächig aus dem Boden rauskriegt. Wir schauen auch, was würde es denn bedeuten für das Stadtklima? Und darum haben wir da vorher drüber geredet. Und das sind immer so zwei Themen, die so getrennt aussehen. Aber wir gucken eben genau dahin, wo sie zusammengehören. Was ist, wenn ich die Fußbodenheizung aus der Stadt rausnehme, also den Boden abkühle? Wie verändert sich dann die Temperatur? Das ist die andere Doktorandin im Projekt, Patricia Glocke, die das gerade ausrechnet, was denn passiert mit meiner Stadt, wenn ich denn wirklich die Energie in meinem Erdboden nutze und diesen ganzen Berg an Hitze, der sich da schon angestaut hat, erstmal raushol.
Da gehören unterschiedliche Institutionen zusammen. Wie könnte denn eine Zusammenarbeit zwischen einer Stadtverwaltung, zwischen einem Energieunternehmen und einer Forschungseinrichtung im Idealfall aussehen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich zugeben, das ist keine Frage, wo ich so unglaublich viel Erfahrung bis jetzt habe. Aber ich habe natürlich Kollegen, auch am KIT, die hier viel Erfahrung haben. Und da kommen natürlich drei unterschiedliche Interessen zusammen. Vieles, was wir an der Forschungsinstituten machen, ist noch nicht super praktisch anwendbar. Wir berechnen jetzt viele Zukunftsszenarien, schauen, wie es denn 2100 sein wird oder was wäre, wenn Szenarien. Und das nutzt mir als Stadt natürlich noch nicht viel. Ich will jetzt konkret genau wissen, was ich brauche. Und ich muss die Installateure finden, die mir meine Geothermieanlage installieren. Und auch das ist natürlich ein Problem, das die Forschung nicht lösen kann.
Angenommen, das Wärmerecycling klappt. Was können wir alles mit dieser geernteten Wärme anfangen? Einheizen im Winter, Wasser erwärmen, gibt es noch andere Nutzungsmöglichkeiten?
Es gibt auch die Stromgewinnung aus Geothermie, aber die ist wirklich noch nicht so weit, dass wir durch die bisschen Wärme, die wir im Untergrund haben, da wirklich Strom gewinnen können. Das heißt, es ist wirklich hauptsächlich für unsere Wärmegewinnung, hauptsächlich sogar Raum, Wasser wäre ein bisschen heißer auch noch gut, aber da arbeiten sie dran und da bin ich zumindest hoffnungsvoll, dass wir auch da heißes Wasser bald rauskriegen. Wo man auch immer sagen muss, Geothermie ist nur dann wirklich CO2-neutral, wenn auch unser Strom CO2-neutral ist, weil eine Wärmepumpe eben immer noch ein bisschen Strom braucht. Das heißt, wenn ich meine Wärmepumpe mit Kohlekraftwerke betreibe, dann bringt die Geothermie zwar etwas, weil man nicht mehr ganz so viel Strom braucht, aber es ist nicht wirklich CO2-neutral. Das heißt, die Geothermieanlagen müsste man eigentlich wirklich kombinieren mit was anderem, zum Beispiel mit Photovoltaik, was auch was ist, wo wir gerade so ein bisschen noch niemanden haben, der aktiv dran arbeitet, aber so ein bisschen aktiv schon suchen, ob wir jemanden finanzieren können, der daran arbeitet, wie man denn die verschiedenen nachhaltigen Anlagen kombinieren kann, um wirklich eine Stadt in ihrem Wärmehaushalt unabhängig zu machen und auch nachhaltig und CO2-neutral zu machen.
Das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, dass eine Stadt irgendwann so gestaltet sein kann, dass sie komplett auf externe Energiequellen verzichten kann? So eine Art selbsterwärmende Stadt?
Selbsterwärmend, ja. Selbstenergie, also unseren Strom, da habe ich Zweifel, aber da kenne ich mich auch nicht genug aus. Also da gibt es viele, viele Wissenschaftler am KIT, der bessere Antworten machen kann. Über Energie bin ich nicht die Expertise, weil vor allem muss man beachten, dass zu jeder Uhrzeit und Tageszeit und Sommerzeit und alles auch genug Strom da ist. Was die Hitze angeht, da halte ich das durchaus für realistisch von den Zahlen. Allerdings muss die Technik dann noch ein paar Fortschritte machen, beziehungsweise auch, es ist schwierig, unsere Städte existieren ja schon. Also man müsste letzten Endes ganz Karlsruhe aufreißen, um überall Geothermieanlagen zu bauen. Und ob sich das dann wieder lohnt, ist fraglich. Das ist dann vor allem auch in Neubaugebieten, wo ich sowieso was Neues baue. Oder wenn ich aber eine neue U-Bahn mache oder einen neuen Tunnel, dass ich diese neuen Projekte dann eben gleich mit Wärmerecycling ausstatte, um wenigstens an den Orten, wo ich nicht Altes zerstören muss, lass uns doch recyceln, was wir produzieren.
Genau das wollte ich dich gerade fragen, was denn die größten technischen Herausforderungen sind, wenn es darum geht, die städtische Wärme einzufangen.
Eine Geothermieanlage ist typischerweise ein Bohrloch. Das ist so die traditionelle Art, wie wir sie bauen. Es gibt auch horizontale, da bin ich ein großer Fan von, wo man im Prinzip wirklich ein paar Kurven ein Rohr vergräbt. Das kann auch sehr oberflächennah sein. Nur sollte es halt gerade da sein im Idealfall, wo meine Sommerwärme im Winter ankommt. Die Idee ist wirklich, ich muss letzten Endes überall hinkommen, um diese Wärme abzugreifen. Die fließt ein wenig mit dem Grundwasser. Also das Grundwasser im Boden steht ja nicht nur still, das fließt ein wenig und treibt die Wärme mit sich her. Aber das ist jetzt nicht so schnell, dass ich da wirklich sagen kann, ha ja, ich mache einmal, reife ich alle Wärme ab, da kommt das Grundwasser und da hinten ist es kalt. Das heißt, ich müsste an sehr, sehr vielen Stellen diese Anlagen installieren, um die Wärme wieder rauszukriegen. Oder ich muss eben aber auch ein System entwickeln oder die Frage beantworten, wem gehört die Wärme eigentlich? Also wenn ich jetzt im Ettlinger Tor sage, hey, ich installiere hier ganz viele Wärmepumpen, die da die ganze Abwärme von was auch immer da alles im Keller sitzt, abgreife. Die Wärme wurde ja produziert von meinen ganzen Gewerben da unten drin. Wem gehört die? Wer kriegt die? Das sind so Fragen, die bis jetzt eigentlich gar nicht behandelt werden. Also die sind jetzt für die Politik noch nicht so relevant. Aber wenn man eben in unserer Forschung das weitertreibt und wirklich sagt, hey, wir machen jetzt eine Stadt, in der wir unsere Abwärme recyceln, ist natürlich die Frage, wer bekommt die? Wer zahlt eigentlich wie viel dafür? Weil die Wärme wird ja von mir produziert. Das ist ja meine Abwärme. Soll ich nochmal zahlen für meine eigene Abwärme, die ich jetzt hier bekomme? Oder ob man das eben wirklich nur als lokale Lösung macht, wie es oft ist, dass ich meine eigene Geothermieanlage habe, die ich dann installiert habe. Aber dann muss ich natürlich auch in der Lage sein, dass ich den Grund und Boden mir gehört, auf dem ich lebe. Und dass
Spannende Frage. Auf jeden Fall. In welchen Städten wäre denn ein solches Konzept am meisten gefragt? Sind besonders heiße Städte hier die perfekten Kandidaten oder profitieren auch kältere Städte von so einer Lösung?
Die Geothermieanlage ist umso effizienter, je wärmer letzten Endes das Wasser ist, das ich raushole. Also generell ist es schon Orte, wo das Grundwasser wärmer ist und das sind oft heißere Städte. Da kann ich dadurch auch leichter Nutzen von meiner Wärmepumpe haben. Mehr Hitze heißt, ich kann leichter heizen. Dieser urbane Wärmeinsel-Effekt, aber also, dass die Stadt viel wärmer ist als das Umland, ist oft sogar in kälteren Gebieten größer. Das heißt, da hätte ich dann den Vorteil, dass es zwar im Vergleich zu meinem Wärmestadt nicht so effektiv ist, aber im Vergleich zu meinem Umland ist die Stadt viel billiger.
Verstehe ich. Und wenn dein Projekt erfolgreich ist, können wir uns dann vielleicht irgendwann sogar auf einen heißen Sommer freuen in der Stadt, weil die Hitze ja einem guten Zweck dient und mir es im Winter dann schön warm ist.
Ich fürchte, so effektiv sind wir dann doch nicht, dass wir wirklich sagen können, der heiße Sommer wird komplett recycelt. Urbane Wärmeinseln sind ein Riesenproblem und der Klimawandel natürlich ist ein Riesenproblem. Und während das jetzt ein kleiner Schritt ist, um zu sagen, lass uns doch mal das Gute an dem Ganzen sehen. Wenn wir, die Berechnungen sind gerade noch am Laufen, aber wenn wir unser Grundwasser nur so um 5 Grad Kelvin abkühlen, dann wird meine Stadt nur so zwischen 0,2 und 0,4 Grad kälter. Und das ist bis jetzt idealisierte Szenarien, die auch davon ausgehen, dass da nicht irgendwo eine große heiße Wand ist, die sowieso alles aufheizt. Das heißt, diese Zahlen werden vielleicht sogar sich noch weiter nach unten verschieben. Das heißt, ich werde nie sagen können, ja, indem ich meine Geothermie unten einbaue, wird meine Stadt plötzlich mega kalt. Aber es wird ein kleiner Effekt dabei haben. Und wie man mit dem Klimawandel sieht, auch schon so diese kleinen Grad Celsius Unterschiede machen einen Unterschied. Ob es jetzt 0,4 Grad wärmer oder kälter ist, kann was bedeuten. Vor allem auch für die Luftzirkulation und alles das. Haben wir am Anfang ein bisschen unterschätzt. Wir dachten, wir gucken mal, wie viel kälter es wird. Und haben wir festgestellt, oh Gott, es ändert sich die ganze Luftströmung, weil natürlich ein Energiefluss am Boden sich ändert.
Gibt es denn schon Forschungsergebnisse oder erste Modellierungen, die den potenziellen Umfang einer solchen Energiegewinnung quantifizieren?
Das ist bis jetzt alles Theorie. Das muss man ganz ehrlich sagen. Praktisch fehlt da die Technik noch so ein bisschen. Oder ist natürlich keine Stadt bereit, jetzt einfach mal überall Geothermieanlagen einzubauen, weil das ist ein riesen zeitlicher Aufwand, wäre finanzieller Aufwand und wahrscheinlich auch nicht so gut ankommen würde, wenn einfach alles mal Baustelle wäre. Aber wir haben ausgerechnet letztlich, wie viel gar nicht so sehr die Stadt, sondern der Klimawandel an Energie reinbringt. Also das geht dann gar nicht darum, wie viel Wärme von der Stadt kommt, sondern wie viel Wärme wirklich einfach der Unterschied der Klimawandelszenarien ausmacht. Und da ist es absolut realistisch, dass 80% aller Orte auf der Welt letztendlich ihren Wärmebedarf decken könnten über Geothermieanlagen, indem sie einfach die Wärme, die jedes Jahr vom Klimawandel dazukommt, im Boden rausholen. Theoretisch. Praktisch, da forschen wir noch dran.
Deine Forschung wird ja durch ein Freigeist-Fellowship unterstützt. Was bedeutet es denn für dich, an einer Idee zu arbeiten, die so innovativ und so zukunftsorientiert ist?
Wir sind von der Volkswagen-Stiftung als Freigeist-Fellowship gefördert. Es ist natürlich ein Luxus, an so einer Schnapsidee letzten Endes forschen zu dürfen und da sich wirklich diese Was-wäre-wenn-Szenarien zu überlegen und die könnte man denn noch. Es ist ein Luxus, den sich viele anderen nicht leisten können, weil sie eben praxisnaher sein müssen oder auch einfach Lösungen jetzt finden müssen. Während wir jetzt mal die Grundlage legen oder ersten Fragen beantworten, die sonst nicht beantwortet hätten werden können. Das heißt für mich, der Freigeist gibt mir Freiheit, die Neugierde in mir zu decken, die nicht nur immer praktisch sein will, sondern es auch manchmal einfach denken, ja, aber wäre doch cool, wenn es nicht immer finanziell sinnvoll sein muss, sondern auch mal einfach gut wäre.
Und nur so kann sich etwas verändern, wenn wir anfangen, um die Ecke zu denken und wenn wir uns Szenarien ausmalen. Realistisch sind ja deine Szenarien, theoretisch möglich. Und du musst jetzt einfach mal schauen, woran scheitert das praktisch. Dann kann man sich allmählich auch an die Umsetzung machen.
Ja, also die Technik muss auch noch ein bisschen mitarbeiten. Also es geht nicht nur um Gesetze oder Geld. Es geht auch darum, dass technisch natürlich, A, wir müssen wirklich die Leute haben, die sowas installieren können. Und B, die Technik muss gut genug sein, um diese Wärme auch wieder rauszukriegen. Da geht es die Frage natürlich, wenn ich großflächig Wärme aus dem Boden gewinnen will, wo muss ich denn dann überall Geothermieanlagen machen? Oder wie mache ich da das Netzwerk von denen, dass sie genau das abgreifen, was nachkommt? Und sie sollten dann ja auch noch effektiv dabei sein, sodass ich nicht doch noch ganz viel Strom zusätzlich brauche und alles. Beziehungsweise ist die Wärme in der Stadt natürlich auch ungleich verteilt. Darum ist so eine dieser Schnapsideen, die wahrscheinlich nie umgesetzt werden, weil da zu viele Interessen dagegen sind. Wir haben ja sehr viel Fernwärmenetze überall, dass man Fernwärmenetze zum Beispiel auch mit Geothermie füttern könnte und so kombinieren, wenn man zum Beispiel weiß, hey, in meiner Innenstadt habe ich viel zu viel Wärme, wobei da auch viel Wärme braucht, weil dort viele Menschen sind, aber dass ich diese nutze, um die Wärme in der Stadt gerechter zu verteilen.
Gerechtigkeit auf der Welt und ein bisschen die Welt retten, war das schon immer dein Wunsch?
Ja, schon so ein bisschen, sonst wäre ich kein Freigeist-Fellow, glaube ich. Das ist das Schöne bei uns. Also wir sind eine kleine Gruppe von 4 Doktoranden und ich, Doktorantinnen und ich, die alle fröhlich versuchen zu forschen an Dingen, die wir für wichtig halten und von denen wir denken, okay, wir wollen mal gucken, wie so der kleinste Zahnrad sein, um die Welt besser zu machen. Nur das kleinste Zahnrad, also größenwahnsinnig sind wir nicht, aber so ein kleines Zahnrad wäre nett.
Freigeister machen mir Hoffnung. Danke, Susanne, für deine Energie und für deine Leidenschaft. Die kam an.
Unsere Forschung ist cool, unsere Forschung macht unglaublich Spaß und ich glaube, wir erforschen auch an spannenden Dingen. Bitte fragt mich nicht in 10 Jahren, ob ich es jetzt umsetzen kann. So weit sind wir noch nicht. Wir erforschen Ideen und entwickeln Ideen, die hoffentlich eine bessere Zukunft machen.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.